Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis auf unsere Amboss Online-Fortbildungen. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen nutzen die, um ihre CME-Punkte zu sammeln und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das freut uns sehr. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, ist das eure Chance. Ab sofort gibt es 20% Rabatt auf alle unsere Fortbildungen, außer Strahlenschutzkurse und Hautkrebs-Screening. Das Ganze geht bis zum 21. Juni 2026. Einfach beim Buchen im Feld Promocode hinzufügen, den Gutscheincode FOBI20 eingeben und schon spart ihr 20%. Jetzt durchstarten mit den Amboss Online-Fortbildungen und dem Gutscheincode FOBI20. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Fast alle Sepsis-Überlebenden leiden im Verlauf unter mindestens einem neuen Symptom.
Wohin mit dem Patienten? Was muss er machen, damit er wieder fit wird?
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Post-Sepsis-Syndrom. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Selbst wenn man die Sepsis frühzeitig erkennt und alles richtig macht, für viele Betroffene ist die Odyssee dann noch nicht vorbei. Denn nach Entlassung aus dem Krankenhaus, nach der Reha, zeigt sich oft genug ein Post-Sepsis-Syndrom. Und häufig genug haben wir das nicht richtig auf dem Schirm. Deswegen sprechen wir heute darüber, wie man es erkennt, festklopft und therapiert. Und dazu begrüße ich herzlich Dr. Caroline Fleischmann-Strutzek. Sie leitet an der Uni Jena den Bereich Versorgungsforschung der Infektionskrankheiten am Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt dabei auf Langzeitverläufen und der Nachsorge von Sepsis-Überlebenden. Und außerdem begrüße ich herzlich Herrn Arne Truhmann. Er hat selbst eine Sepsis überlebt, mitsamt Post-Sepsis-Syndrom, war lange Zeit Vorstandsmitglied der Deutschen Sepsis-Hilfe und er engagiert sich in der Sepsis-Aufklärung, hält Vorträge zu dem Thema, hatte auch ein Buch zugeschrieben, Albtraum Sepsis heißt das. Und auch er ist heute hier. Arne, Caroline, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im Amboss-Podcast seid.
Ja, hallo und danke für die Einladung.
Ja, auch von mir hallo und ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Caroline, starten wir doch mit einer Definition. Was ist das Post-Sepsis-Syndrom?
Also letztlich versteht man unter dem Post-Sepsis-Syndrom langfristige körperliche, kognitive und psychische Folgen, die nach einer überlebten Sepsis auftreten. Das heißt Symptome, die nach Abklingen der Akuterkrankung neu auftreten oder sich verschlimmern und über Jahre nach der Erkrankung noch persistieren können, obwohl die eigentliche Akuterkrankung, die eigentliche Infektion abgeheilt ist. Das Post-Sepsis-Syndrom ist ein heterogenes Krankheitsbild mit individueller Symptom- und Erkrankungsausprägung und ganz typisch ist eigentlich, dass die Patientinnen und Patienten sagen, sie haben letztlich die Sepsis überlebt, aber sind nicht wieder auf das Ausgangsniveau von vor der Sepsis zurückgekehrt, sondern haben mit Langzeitfolgen zu kämpfen.
Mhm. Gibt es da sowas wie einen zeitlichen Verlauf? Weil also ich würde jetzt mal sagen, nach einer überlebten Sepsis ist ja normal, dass man jetzt nicht direkt wieder auf 100% ist.
Ja, also letztlich können diese Folgeerkrankungen wirklich bis Jahre nach der Erkrankung persistieren und auch wenn es meist so im Jahr nach der Akuterkrankung bei vielen Patientinnen und Patienten auch Verbesserungen gibt, gibt es einen Teil der Überlebenden, die einfach wirklich über Jahre betroffen sind. Das heißt, man würde deutlich über das Zeitfenster, wo man sonst eine Rekonvaleszenz erwarten würde, also Langzeitfolgen haben und davon betroffen sein.
Und habe ich das richtig verstanden? Das Zeitfenster ist ein Jahr.
Letztlich gibt es in der Definition keine festgelegte Zeitdauer, die also als Diagnosekriterium auch für das Post-Sepsis-Syndrom angelegt wird, sondern das können Folgen sein, die also nach Sepsis auftreten und im Langzeitverlauf persistieren.
Vielleicht frage ich mal andersrum. Also mal angenommen, du wärst Hausärztin und es wird sich jemand bei dir vorstellen nach einer Sepsis mit den Symptomen, die du gerade geschildert hast. Ab wann würdest du misstrauisch werden und denken, hey, könnte das ein Post-Sepsis-Syndrom sein?
Also letztlich, glaube ich, kann man darauf keine eindeutige Antwort geben, weil es ist einfach patientenindividuell. Es hängt natürlich auch davon ab, wann es bei gewissen Erkrankungen einen Leidensdruck gibt und man sich überhaupt hausärztlich vorstellt. Ja, oder manche Symptome, also gerade PTSD, also posttraumatische Belastungsstörungssymptome, die können natürlich auch mit einem gewissen Zeitversatz überhaupt erst auftreten, beziehungsweise dann auch dazu führen, dass Patientinnen und Patienten sich ärztlich vorstellen. Also ich glaube, man kann, und deshalb hat die Definition auch keine feste zeitliche Dimension, man kann da keine sichere Grenze eigentlich setzen, aber es ist natürlich so, dass es in irgendeiner Weise auch einen Bezug zu der Indexsepsis haben sollte. Das sagt die Definition auch aus.
Wie war das bei dir, Arne? Ab wann hast du gemerkt, hier geht was nicht mit rechten Dingen zu? Ich müsste jetzt doch eigentlich mal wieder der Alte sein.
Ja, das war ein etwas schließender Prozess, weil ich hatte im Krankenhaus, als ich also aus der Intensivstation wieder rausgekommen bin, schon die Ansage vom Pflegepersonal, dass man mit dem künstlichen Koma einen relativ schweren Verlauf der Sepsis natürlich erlebt hat. Und die haben davon gesprochen im Krankenhaus, dass man pro Tag künstliches Koma ungefähr eine Woche Rekonvaleszenz rechnen müsste. Da waren es bei mir 30 Tage. Und wenn man das dann auf 30 Wochen hochrechnet, dann sind es also mehrere Monate, die man als Zeitfenster schon mal in Betracht ziehen sollte, damit man überhaupt wieder ungefähr den Status wie vor der Sepsis erreichen könnte. Und ich weiß aus der Erfahrung jetzt in der Retrospektive natürlich, dass das ein sehr, sehr sportliches Ziel wäre. Also da hinzukommen erfordert sehr, sehr viel Ehrgeiz und eigene Willenskraft, um wieder auf die Füße zu kommen. Und jetzt nach über 10 Jahren ist es jetzt mittlerweile her, kann ich ganz klar sagen, der Alte bin ich seitdem nie wieder geworden. Also ich bin an den alten Level nicht wieder rangekommen, was natürlich auch einmal so dieses Fatigue-Syndrom oder posttraumatisches Fatigue-Syndrom nach der Sepsis ja auch schon definiert wurde. Das kann Caro vielleicht noch ein bisschen besser erklären nachher. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel Amputationen mit betrachten muss, diese Folgen kriegt man natürlich nie wieder ausgemerzt. Das bleibt immer für den Rest des Lebens. Aber auch denke ich mal, dass je nach Schwere des Verlaufs eine wirkliche zeitliche Eingrenzung und die Option, wieder ganz der Alte zu sein, eher unwahrscheinlich ist, als dass es allen gelingt, das wieder zu erreichen. Mhm.
Lass uns das auf jeden Fall nachher nochmal aufgreifen, wenn wir über die Kommunikation sprechen zwischen Behandlungsteam und Betroffenen. Caroline, vielleicht zunächst aber nochmal einen Blick auf die epidemiologischen Daten. Wie häufig ist das Post-Sepsis-Syndrom?
Also fast alle Sepsis-Überlebenden leiden eigentlich im Verlauf unter mindestens einem neuen Symptom. Wir haben in Jena eine Kohorte aufgebaut von Sepsis-Überlebenden verschiedener Kliniken. Und hier hat sich im 3-Jahres-Verlauf gezeigt, dass fast 90% unter neuen körperlichen Einschränkungen gelitten haben, 60% ungefähr unter Gedächtnisstörungen und 40% unter psychischen Folgen. Und es ist auch häufig, dass die letztlich überlappen. Also viele Betroffene haben auch Einschränkungen in mehr als einem Bereich. Und im diesem 3-Jahres-Verlauf führte das letztlich dazu, dass auch bei vielen Patientinnen und Patienten also auch eine neue Pflegebedürftigkeit auftrat, also das Leben in der Häuslichkeit alleine nicht mehr möglich war und dann auch sehr viele Patienten im Langzeitverlauf verstorben sind. In den 3 Jahren lag das Risiko zu versterben bei ungefähr 45%, also eine hohe Langzeitmorbidität und Mortalität.
Mhm. Okay, also 90% der Leute, die eine Sepsis durchgemacht haben, haben danach mindestens ein zusätzliches Symptom. Das finde ich schon bemerkenswert, gerade wenn man die hohen Inzidenzen anschaut bei der Sepsis. Die Zahlen schwanken da ja sehr stark. Wir haben bei uns bei Amboss 158 pro 100.000 Einwohner drin. Das sind aber auch Zahlen, die auf einer Schätzung aus Krankenkassendaten zurückgeht. Die sind eigentlich immer zu niedrig, haben wir auch drinstehen. Die Sepsisgesellschaft hat 300 pro 100.000 Einwohner drin. Es gibt auch einige, die von deutlich, deutlich mehr ausgehen. Sei es drum, 90% davon zeigen danach zusätzliche Symptome. Das finde ich schon mal erstmal sehr bemerkenswert. Und zweitens, diese Langzeitmortalität, 45% in 3 Jahren, das ist ja immens.
Ja, Das ist ein sehr hohe Langzeitsterblichkeit und die wird hauptsächlich auch durch erneute schwere Infektionen und erneute Sepsis und auch schwere kardiovaskuläre Folgeerkrankungen auch bedingt.
Die Sepsis ist ja auch ein schwerer Endothelschaden. Jetzt hast du eingangs einige Symptome genannt, die dann zu dem Syndrom, Postsepsis-Syndrom zusammengefasst werden. Könnten wir da noch mal näher drauf eingehen? Vielleicht kannst du uns ja so eine Art Steckbrief zeichnen, das Postsepsis-Syndrom.
Also an körperlichen Erkrankungen ist häufig insbesondere die Critical Illness Polyneuropathie Myopathie mit dem klinischen Hauptsyndrom, also der ICU-Acquired Weakness bei intensiv behandelten Patienten. Häufig sind aber auch zum Beispiel chronische Schmerzen, natürlich chronische Organfunktionsstörungen, sei es der Niere, der Lunge oder auch kardial. Wir haben eine chronische Fatigue häufig und auch Belastungsintoleranz und, wie eben schon gesagt, also eine erhöhte Infektanfälligkeit und erneute Sepsisverläufe. Das ist also typisch. Kognitiv können das Konzentrations-, Aufmerksamkeits-, aber eben auch Gedächtnisstörungen sein. Und psychisch haben wir häufig Angst, Depression, posttraumatische Belastungsstörungen. Also ein sehr, sehr breites Spektrum.
Mhm. Das dann natürlich dann auch herausfordernd ist, wenn es so interdisziplinär ist.
Ja.
Das ist natürlich umso wichtiger, dass gerade auch die Allgemeinmedizin so als Fachärztinnen und Fachärzte für alles da gut Bescheid wissen. Aber es ist schon interessant, ne? Die Sepsis ist wahnsinnig häufig, ist eine wahnsinnig häufige Todesursache auch in Deutschland. Und jetzt sagst du, 90% der Menschen, die einen septischen Verlauf haben, entwickeln ein Postsepsis-Syndrom. Warum ist dieses Syndrom immer noch vergleichsweise unbekannt?
Ich glaube, das liegt einerseits daran, dass historisch der Fokus einfach eher auf dem Akutüberleben lag, dass Sepsis einfach lange als akutes Ereignis verstanden wurde und nicht als Erkrankung wirklich mit einer chronischen Folgephase. Problem ist aber auch, dass die Symptome und Folgeerkrankungen so heterogen sind, dass es eben nicht das eine Kardinalsyndrom ist, was einfach gut greifbar ist und dann auch klar ist, dass es irgendwie mit der Sepsis assoziiert. Und wir haben letztlich auch eine steigende Zahl von Sepsisfällen in Deutschland, natürlich irgendwie durch den demografischen Wandel, aber auch durch komplexere Eingriffe, eine höhere Zahl von immunsuppressiven Therapien, die auch im höheren Lebensalter eingesetzt werden. Und dadurch haben wir natürlich auch mehr Betroffene. Und die Betroffenen wiederum bekommen, glaube ich, durch die also vielen Kampagnen, auch die es zur Steigerung der Sepsis-Awareness jetzt in Deutschland gab, auch zunehmend eine Stimme und werden gehört. Und dadurch wird es natürlich auch präsenter. Und auch durch Covid beispielsweise ist dieses Thema postakute Infektionssyndrome natürlich viel, viel mehr in den Fokus gerückt, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Also ich glaube, es ist zunehmend bekannter und auch in der Öffentlichkeit gibt es ein Verständnis dafür, dass eben nach einem schweren Infektionsverlauf ja die Krankheitsgeschichte nicht zu Ende ist, sondern für viele Patienten sich einfach ein sehr langer Krankheitsverlauf und Leidensweg auch anschließt.
Mhm. Auf Long-Covid würde ich auf jeden Fall noch gerne zu sprechen kommen, natürlich auch ME/CFS. Ich würde aber gerne noch zunächst weiter über die Risikofaktoren sprechen. Einige haben wir jetzt schon genannt. Gibt es sowas wie Red Flags, wo man vielleicht auch schon im Vorfeld sagen kann, oh, das ist vielleicht jemand, der oder die nach der Sepsis ein Postsepsis-Syndrom entwickeln könnte?
Ja, also wir wissen, dass natürlich Patientinnen und Patienten in einem höheren Lebensalter, solche mit chronischen Vorerkrankungen und eben auch in einem niedrigen funktionellen Baseline- und Ausgangsniveau häufiger betroffen sind und auch Patientinnen und Patienten, die vorher kognitiv oder psychisch vorerkrankt sind. Das sind so patientenseitige Risikofaktoren. Es gibt aber auch natürlich Sepsis und auch behandlungsassoziierte Risikofaktoren, also hoher Sofa, also eine hohe akute Krankheitsschwere beispielsweise, vorliegende septischen Schocks, prolongierte Sedierung, Delir beispielsweise, also wenn Patientinnen und Patienten lange im Krankenhaus sind, all das kann auch jetzt in der Akutphase die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich ein Postsepsis-Syndrom entwickelt.
Mhm. Weiß man denn, was pathophysiologisch dahinter steckt?
Also eine wichtige Rolle spielt eine anhaltende Immunsuppression, die also auch über das Akutereignis der Sepsis hinaus anhält und damit verbunden natürlich irgendwie häufige Reinfekte, Resepsis auftreten. Im Rahmen der akuten Sepsis kann es zu also endothelialen Schäden, mikrovaskulären Schäden kommen und auch zu einer mitochondrialen Dysfunktion. Und diese verringerte Energieproduktion in den Zellen letztlich ist für viele typische Langzeitfolgen mitverantwortlich. Also wie zum Beispiel auch diese chronische Muskelschwäche. Bei kognitiven Störungen geht man davon aus, dass es auch also ischämische und inflammatorische Prozesse sind, die aus der Akutphase persistieren und dann auch zuletzt mitochondrialen Störungen und auch Neuronenuntergängen führen und dann also diese langanhaltenden kognitiven Folgen hervorrufen. Was, denke ich, aber auch ein wichtiger Aspekt ist in der Pathogenese, sind letztlich iatrogene Auslöser. Also natürlich die lange Intensivbehandlung bei vielen Patientinnen und Patienten, medikamentöse Behandlung, Beatmung, Immobilisation und auch diese natürlich existenzielle, zum Teil traumatische Erfahrungen, also so ernsthaft lebensbedrohlich erkrankt zu sein, kann natürlich zu Traumatisierung und auch zu psychischen Folgen führen. Also es ist zusammenfassend letztlich eine multikausale Genese und die ist auch noch nicht in allen Details verstanden.
Also viele Ursachen, die dann in einer gemeinsamen Endstrecke münden und die nennen wir Postsepsis-Syndrom.
Sicherlich, aber ich glaube, es ist auch letztlich noch nicht vollends verstanden, insbesondere auch, was erregerspezifisch ist und was einfach dann auch durch die Prozesse in der Akutphase der Sepsis ausgelöst wird, was dann auch eben die Abgrenzung von Long-Covid und Post-Sepsis zum Beispiel erschwert, weil man das zum Teil auch gar nicht so richtig auseinanderdividieren kann.
Sollten wir dann die Diagnose vereinheitlichen und künftig nur noch eine einzige für Post-Sepsis, Post-Infektion, Post-ICU vergeben?
Also unser Verständnis ist, dass letztlich Long-Covid und Post-Sepsis Teil eines größeren Spektrums von infektionsassoziierten chronischen Erkrankungen sind oder postakuten Infektionssyndrom und dass es da also einen Overlap auch zwischen Long-Covid und Post-Sepsis beispielsweise gibt und dann in Patienten, die auf ITS behandelt wurden, es natürlich auch einen gewissen Overlap mit dem Post-Intensive-Care-Syndrom geben kann und gibt, was die postakuten Folgen von intensivmedizinisch behandelten Patientinnen und Patienten beschreibt. Das heißt, wir haben eigentlich Syndrome, die klinisch in der klinischen Präsentation überlappen und sich ähnlich sind. Und die Grenzen werden aktuell eher durch den Auslöser definiert, also sei es jetzt SARS-CoV-2 oder Sepsis oder eben Intensivbehandlung. Aber bei Patientinnen und Patienten, die jetzt zum Beispiel mit SARS-CoV-2-assoziierter Sepsis auf Intensivstationen behandelt wurden, ist es nach den aktuellen Definitionen eigentlich nicht möglich, das sauber voneinander abzugrenzen. Und es ist vielleicht dann auch gar nicht notwendig, weil natürlich die Ähnlichkeit in der klinischen Präsentation auch Synergien in den Behandlungskonzepten irgendwie mit sich bringt. Das heißt, ich muss es vielleicht auch gar nicht exakt abgrenzen, um es dann behandeln zu können. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, die Ursachen und vielleicht auch die Unterschiede in der Pathophysiologie zu verstehen, um dann eben auch zielgerichtete und kausalere Therapien finden zu können, als immer primär einen Fokus auf symptomatische Behandlung zu richten.
Sprechen wir sicher nachher auch noch in der Therapie drauf. Vielleicht haben wir auch Zeit, über das zu sprechen, was gerade in der Forschungspipeline ist. Wie mache ich denn die Diagnose fest, wenn ich den Verdacht habe?
Also letztlich ist es eine primär klinische Diagnose und in gewisser Weise auch eine Ausschlussdiagnose. Es gibt keine Biomarker, es gibt keine festen Diagnosekriterien, außer die Definition, dass es nach der Sepsis neu aufgetretene oder verschlechterte Erkrankungen letztlich sind. Das heißt, um das Post-Sepsis-Syndrom zu erkennen, sind also Screening-Instrumente, auch Folgeerkrankungen hilfreich. Also letztlich gibt es von Kolleginnen und Kollegen der Charité entwickelt ein Stufenschema, was man anwenden kann. Das beinhaltet letztlich Kurzfragebögen für so ein erstes orientierendes Screening. Für die psychischen Folgen ist das zum Beispiel der Patient Health Questionnaire 4. fürs Gedächtnis, zum Beispiel der Animal Naming Test, physische Funktionen, kann es der Timed Up and Go Test sein. Und wenn man dann Auffälligkeiten hat in diesen Kurstests, würde man also nochmal ausführlichere Instrumente anschließen und dann eben auch eine zum Beispiel fachärztliche Abklärung initiieren. Das Ganze ist also stufenweise auch ausgerichtet, einfach um so ein bisschen auch dem natürlich eng getakteten Plan in der Hausarztpraxis auch gerecht zu werden, weil diese Kurzfragebögen wirklich nur eine sehr geringe Zeit in Anspruch nehmen und dann bei Patientinnen und Patienten, wo man also den Verdacht hat, dass eine entsprechende Störung vorliegen könnte, dann würde man nochmal tiefer in die Diagnostik reingehen. Mhm.
Bei ME/CFS ist es ja so, das ist auch schwer zu greifen, dieses Krankheitsbild. Man kann aber objektivierbare Befunde erheben. Zum Beispiel über Handgriffmanometer kann man diese neuromuskuläre Ermüdbarkeit messen. Da wird nach wiederholtem Händegriff einfach die Hand immer schwächer. Oder man kann auch diese orthostatische Intoleranz nachweisen, zum Beispiel mit Schellung-Test. Gibt es beim Post-Sepsis-Syndrom auch objektivierbare Befunde?
Also natürlich gibt es bei allen Erkrankungen, die aus dem Spektrum des Post-Sepsis-Syndroms sind, objektivierbare Funktionstests, Diagnosekriterien. Das richtet sich natürlich nach den betroffenen Organsystemen und nach den betroffenen Funktionen. Und ich glaube, das, was es einfach schwer greifbar macht, vielleicht ist auch so ein bisschen, dass es A natürlich irgendwie erstmal sehr, sehr viele potenzielle Erkrankungen sind, die hier dazu gezählt werden, dass es vom Erkrankungsspektrum auch Erkrankungen sind, die in dem Kollektiv von Sepsis-Patienten, was häufig ältere und vorerkrankte Patientinnen und Patienten sind, natürlich irgendwie auch recht typische Erkrankungsbilder sind. Und man wird bei vielen Erkrankungen sicherlich auch nicht am Ende sicher klären können, ob die jetzt durch die Sepsis, die Grunderkrankung, durch die Akuthospitalisierung oder was auch immer ausgelöst sind. Aber ich denke, für die Patientinnen und Patienten ist das auch nicht unbedingt der Punkt. Das Wichtige ist einfach die Awareness dafür, dass nach Sepsis häufig Folgeerkrankungen auftreten können, also dass die Patientinnen und Patienten häufig von wirklich vielfältigen Erkrankungen betroffen sind und dass man dann natürlich eine gewisse Wachsamkeit haben sollte. Plus die erhöhte Infektanfälligkeit, erhöhtes Risiko für eine erneute Sepsis, das sollte natürlich auch eine gewisse Wachsamkeit mit sich bringen. Das sollte auch dazu führen, dass man Patientinnen, Patienten und Angehörige aufklärt darüber, was einfach häufige Warnhinweise sind, sodass dann im Falle einer erneuten Sepsis auch schnell reagiert werden kann.
Also auch hier gar nicht so eindeutig. Das mag auch seinen Teil dazu beitragen, dass am Ende die Diagnose seltener gestellt wird. Wie war das denn damals bei dir, Arne? Wann hattest du deine Sepsis? Wie alt warst du da?
Das war 2012 und da war ich 44.
Und wäre es für dich okay, wenn du uns so ein bisschen mitnimmst, wie das damals gelaufen ist?
Ja, der Grund für die Sepsis bei mir ist zunächst unklar gewesen. Ich hatte einen grippalen Infekt und hatte mich dann an der Hand leicht verletzt mit einer recht unscheinbaren Verletzung, die dazu geführt hat, dass Streptokokken A-Bakterien ins Blut gekommen sind. Und das hat sich eigentlich nur so damit wieder gespiegelt, dass wir davon ausgegangen sind zu Hause im privaten Bereich, dass die Grippe nicht ausgeheilt worden ist. Ich bin dann wieder zur Arbeit gegangen und habe aber schon festgestellt, es wird nicht wirklich besser also über die Tage. Und hatte dann also von Montag bis Freitag noch gearbeitet. Und bin dann eigentlich mich sehr krank fühlend am Freitag nach Hause gefahren und habe mich da aufs Sofa gelegt. Und da gibt es ja so einen Effekt, dass wenn man sich hinlegt, wenn man sich krank fühlt, dass es dann irgendwie auch ein bisschen besser wird. Und auffallend in der Situation ist gewesen, dass dieser Zustand sich nicht verbessert hat. Also ich habe mich immer schlechter gefühlt. Je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr habe ich gespürt, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Also dieses Krankheitsgefühl, was sich da entwickelt hat, das habe ich vorher nie gekannt. Das war also ganz, ganz intensiv und hat sich eigentlich auch durch nichts irgendwie ja verbessern lassen, bis wir dann tatsächlich den hausärztlichen Notdienst gerufen haben am Freitagabend unter der 116, 117, wo dann ein niedergelassener Hausarzt kam und der hatte Sepsis überhaupt nicht auf dem Zettel. Also der hat meine Frau befragt und die hat natürlich von der Grippe berichtet und hat uns dann eigentlich zu Hause alleine gelassen. Ja, dann warten wir morgen früh ab und wenn es dann besser wird, so dann müssen wir vielleicht morgen nochmal Kontakt aufnehmen. und ist dann wieder gegangen unverrichteter Dinge. Und da sich der Zustand bei mir also tatsächlich auch überhaupt nicht verbessert hat und das eigentlich immer schlimmer wurde. Und es fing bei mir schon an, dass das Denken anfing, schwierig zu werden, was ja auch ein Merkmal einer Sepsis ist. Also dass die Fähigkeit zu denken schwierig wird, adäquate Antworten zu geben, wird immer anstrengender. Bis es tatsächlich so weit kommt, dass man jeden Handgriff, den man machen möchte, zum Beispiel ein Glas Wasser zu ergreifen oder eine Tür zu öffnen, aktiv denken muss, um diese Bewegung überhaupt koordiniert hinzubekommen. Und da hat meine Frau dann tatsächlich auch die 112, den Rettungsdienst, gerufen. Und da war das große Glück dann, dass ein Arzt an Bord war, der Intensivmediziner ist und berufsbedingt, also aus seinem Alltag heraus, täglich mit Sepsis-Patienten zu tun hat und eben sofort erkannt hat, was los war und mich ein Blaulicht ins nächstgrößere Krankenhaus hat einweisen lassen.
Gut, dass es dann schnell ging, aber gerade in diesem ersten Kontakt, ne? Also wenn ich mich da jetzt reinversetze, ich denke, das hätte mir auch leicht passieren können. Also da steht eine Grippe irgendwie anamnestisch im Raum, jemand liegt platt auf der Couch, sage ich jetzt mal salopp. Da ist natürlich der Rückschluss, dass es daran liegen könnte, naheliegend. Umso wichtiger, dass man sich immer diese Frage stellt, could it be a sepsis? Und dann unter Umständen auch einmal scored, zum Beispiel mit dem News. Wie das funktioniert, hört ihr zum Beispiel in unserer Episode zur Sepsis. Da setze ich euch einen Link in die Shownotes. Natürlich aber auch zu uns ins Amboss-Kapitel. Da könnt ihr dann auch die Parameter des News einfach eingeben und dann kriegt ihr schnell eine Einschätzung. Könnte da eine Sepsis vorliegen, ja oder nein? Wie ging es dann weiter mit dir, Arne?
Ja, es waren also 4 Wochen künstliches Koma auf der Intensivstation und dann gab es nochmal die Operation, wo die Fingerspitzen amputiert worden sind. Also ich habe also an 7 Fingern kürzere Glieder, obwohl 9 Finger sind operiert und nur der rechte Daumen ist heil geblieben sozusagen und ansonsten habe ich verkürzte Finger. Und dann musste das natürlich operiert worden. Das war, glaube ich, 6 oder 7 Tage, nachdem ich wieder geweckt worden bin. Ja, und dann waren es noch ein paar Tage auf der Normalstation, damit ich da wieder so ein bisschen mobilisiert wäre, was auch sehr anstrengend gewesen ist. So im Nachhinein war das ein ziemlich langer, harter Weg. Und dann nochmal 4 Wochen Reha. Und dann war ich eigentlich so nach gut 3 Monaten wieder zu Hause und habe dann noch ein halbes Jahr lang zu Hause Zeit verbracht, um wieder fit zu werden und stabil zu werden, um mein angestrebtes Ziel dann im Oktober, November wieder arbeiten zu können, dahin zu kommen. Und das war, wie gesagt, eine sehr sportliche Anstrengung, aber hat dann letztendlich doch geklappt, weil die kognitiven Einschränkungen bei mir also komplett abgeklungen waren. Wobei ich glaube, so die ersten Schwierigkeiten, mir Dinge zu merken, dann doch auf die Medikation im künstlichen Koma zurückzuführen sind. Also das hat sich dann aber doch relativ schnell gegeben. Und so dass ich bei mir eigentlich sagen kann, ja, das Fatigue-Syndrom hat sich bis heute gehalten. Und ein paar Neuropathien im Körper sind in den Füßen beispielsweise noch vorhanden. Aber ansonsten organisch, was die Blutwerte und diese ganzen Dinge angeht, ist das eigentlich alles wiederhergestellt.
Und dann kam natürlich die Phase, wo es rausging aus der Klinik. Das ist natürlich dann auch die Phase, wo es für uns wichtig ist, darauf zu achten, hey, könnte das ein Post-Sepsis-Syndrom sein? Kannst du uns da auch mitnehmen, bitte? Wie lief das?
Ja, das ist ein langer Prozess gewesen. Also nachdem klar war, dass ich überlebt habe und ich mich wieder sammeln konnte, auch psychisch so stabil war, dass ich mir ein Bild davon machen konnte, wie es um mich stand, so nach diesem Aufenthalt auf der Intensivstation und der Operation, war es dann auch eine Frage, das fand ich eben auch wieder gespiegelt da drin, so, es gibt eine Rehabilitationsmaßnahme nach dem Krankenhausaufenthalt. Und wohin mit dem Patienten? Was muss er machen, damit er wieder fit wird? Und ich hatte einfach nur so eigentlich mehr spaßeshalber gemeint, ja, ich würde gerne ans Meer fahren, wenn ich in der Reha muss. Ich habe das mal dem Sozialdienst des Krankenhauses so aufgegeben. Und die freundliche Dame ist dann auch losgegangen und hat geguckt, ob ich irgendwo vielleicht in der Nähe des Meeres eine Reha-Klinik finden könnte oder sie eine finden könnte für mich. Und kam dann also auch am nächsten Tag freudestrahlend an, ja, ich habe was gefunden, es geht da und dahin und ist auch nicht weit weg vom Wasser. Und ich war eigentlich schon mal ganz froh darüber. Und dann kam sie am nächsten Tag zurück und sagte, ja, es tut mir leid. Also wir haben dann nochmal Kontakt aufgenommen mit den Unterlagen. Und die haben sie abgelehnt als Patient. Und da habe ich gesagt, das kann ja irgendwie nicht sein. Wie kann man jemanden ablehnen? Ja, sagte, sie wissen nicht, was sie mit mir machen sollen. Und das fand ich damals schon einen sehr entscheidenden Hinweis darauf, dass jeder Sepsis-Patient mit einer ganz individuellen Folge aus dieser Sepsis-Geschichte rauskommt. Also die, was eben schon angedeutet worden ist, so das Outcome ist wirklich so unterschiedlich, Manche Leute haben nur kognitive Einschränkungen, die sich bessern. Manche Leute haben kognitive Einschränkungen, die halt nicht besser werden. Habe ich also auch im Zuge meiner Gespräche bei der Deutschen Sepsishilfe mit anderen Patienten einen Austausch gehabt, der also seine Firma aufgeben musste, weil er nicht mehr in der Lage war, sich zu konzentrieren über längere Zeit zum Beispiel. Und von den körperlichen Einschränkungen, die Amputierte mit sich tragen müssen, nochmal wieder ganz abgesehen. Und da wird eigentlich schon deutlich so, dass ein Krankenhaus eigentlich gar keine Chance hat, das eine und das andere zu machen. Wenn es zum Beispiel eine orthopädische Klinik ist, die werden sich nicht um kognitive Einschränkungen kümmern können. Und da gibt es dann halt immer, ja, ich sag mal, einen Konflikt bei den Reha-Kliniken, die natürlich alles anbieten wollen, aber eben auch nicht können.
Ja, im Vorgespräch hast du mir ja gesagt, da hast du gemerkt, die Sepsis hat kein Zuhause. Das fand ich ziemlich eindrücklich. Was wurde dann letztlich in der Reha gemacht?
Ja, es war dann so, dass durch meine körperlichen Einschränkungen in Hinsicht auf die Finger und den Fuß Krankengymnastik verordnet worden ist und ich mich selber darum bemüht habe, körperlich wieder fit zu werden. Und das ist, glaube ich, erstmal so die erste Maßnahme, die man auch selber spürt, was man gerne möchte. Weil wenn man aus dem Krankenhaus dann in die Reha geht, habe ich so ein Erlebnis gehabt, ich sollte dann ins Fitnessstudio gehen, um mich körperlich zu ertüchtigen, wie man so schön sagt. Und habe dann festgestellt, ja, also von meinem Zimmer in das Studio der Reha-Klinik, das war ein relativ weiter Weg und dann macht man halt diese ganzen Übungen dort. Und dann muss man aber auch noch wieder zurückkommen. Das habe ich also dann nicht geschafft in der ersten Zeit, ohne zwischendurch mal eine Pause machen zu müssen und mich irgendwo hinzusetzen. Und nach 4 Wochen war ich dann in der Lage, schon mal 2 Kilometer im Strandsand zu gehen und wieder zurück. Also das war dann eigentlich, was die Beinarbeit anging, schon mal wieder eine ganz großartige Leistung für mich, wie ich das fand in dem Moment. Und habe danach dann mit Joggen angefangen. Also es war dann doch schon so, dass ich versucht habe, durch Sport und vorsichtigen Sport die Muskeln wieder so weit aufzubauen, dass ich meinen Alltag bewältigen kann.
Caroline, jetzt kennt man ja bei ME/CFS und auch beim Post-Covid diese postexertionelle Malaise, also dass nicht nur eine Fatigue besteht, sondern auch, dass sich diese Fatigue nach körperlicher Betätigung massiv verschlechtert. Ist das auch typisch fürs Post-Sepsis-Syndrom?
Also es gibt Berichte davon, aber es ist nicht mit der Terminologie beschrieben. Fatigue und generell auch diese Belastungsintoleranz, das ist was auch von Sepsis-Überlebenden häufig beschrieben wird und auch wissenschaftlich belegt ist. Aber es hat nicht die Terminologie wie im Long-Covid-Bereich.
Was würdet ihr entgegnen, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, nennt das ruhig Fatigue, das könnt ihr machen, ich halte das für Quatsch, das ist doch letztlich alles psychosomatisch oder psychiatrisch auf eine Belastungssituation oder vielleicht auch eine Depression gemünzt oder ähnliches. Was sagt ihr da?
Ich glaube, das steht, dieses Thema psychosomatische Genese steht bei Post-Sepsis nicht so im Fokus, auch wie bei Long-Covid, eben weil es Patientinnen und Patienten sind, die einfach auch lange und schwere Krankheitsverläufe haben und da, glaube ich, auch diese Rückkehr zu dem Ausgangsniveau oder zu einem Baseline-Funktionsniveau auch natürlich mit einer gewissen Latenz und einem gewissen zeitlichen Verzug natürlich auch, glaube ich, nachvollziehbar verbunden ist, sodass dieses Thema in meiner Erfahrung auch jetzt nicht so präsent diskutiert wird, wie es vielleicht bei Long-Covid der Fall ist.
Arne, was würdest du entgegnen?
Ja, das Thema, was man eigentlich hat, ist, dass der Körperschmerz. Man hat, wenn man aufwacht morgens, ja immer schon mal so das Übliche, man muss sich mal strecken, um wieder ein bisschen wach zu werden, dass der Körper sich ein bisschen leichter anfühlt. Und wenn man dann aufstehen möchte, dann hat man den ganzen Tag das Gefühl, irgendwie der Körper tut weh. Das ist ein Erschöpfungszustand, den man spürt, der sich ein bisschen dadurch kompensieren lässt. Also ich habe es für mich jedenfalls so festgestellt, wenn ich Sport mache, dann wird es auch den Tag über besser. Also Bewegung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um dem Körper auch wieder zu signalisieren, hier wird Muskelarbeit gebraucht, hier wird abgefordert. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich mich diesem Fatigue-Syndrom, also diesem Erschöpfungszustand hingebe und auf dem Sofa, sag ich mal, liegen bleibe, um den Tag irgendwie rumzukriegen, rächt sich das dahingehend, als dass es nicht besser wird, sondern nur nach Sport und Aktivität sich auch mein Körper wieder besser anfühlt und leistungsfähiger ist als vorher.
Wie lange hat es dann gedauert, bis zum ersten Mal jemand das Wort Post-Sepsis-Syndrom genannt hat?
Ja, das Wort kam schon mal vor, aber es ist tatsächlich bei mir erst im Zuge der Arbeit mit der Sepsis-Stiftung und mit der Sepsis-Hilfe genannt worden, dass man eigentlich erst danach so ein bisschen sensibilisiert worden ist dazu, dass viele Patienten dieses Krankheitsbild gezeigt haben, dass sie davon berichtet haben, ich würde gerne mehr, aber mein Körper fühlt sich immer so müde an. Ich muss mich immer innerlich antreiben, um das alte Niveau überhaupt wiederherstellen zu können, was ich vorher hatte. Und das ist eine Anstrengung, die man erstmal ja formulieren muss für sich selber, um festzustellen, so um meinen Alltag zu bewältigen, brauche ich einfach viel mehr Energie als früher.
Aber kannst du es uns vielleicht ganz konkret nachzeichnen? Wann und wie bist du drauf gekommen, dass du ein Postsepsis-Syndrom hast?
Ja, also ich denke mal, so richtig sprechen davon tun wir eigentlich erst nach der Erkenntnis, dass Covid ähnliche Symptome hervorbringt, dass man also ein Post-Covid-Syndrom definiert hat oder genannt hat in der Öffentlichkeit. Und man festgestellt hat, dass die Sepsis-Patienten, die vor Covid gesund geworden sind, so wie das bei mir der Fall war, ähnliche Symptome zeigen und dass sich offensichtlich in Gesprächen auch mit anderen Patienten, die Ähnliches berichtet haben, so eine, ja, ein Muster ergeben hat plötzlich. Und das war dann dadurch formuliert.
Aber es war kein ärztliches Gespräch, es war ein Gespräch mit anderen Betroffenen.
Ja.
Und jetzt war ja deine Sepsis 2012 und diese Erkenntnis mit Covid, die wird dann irgendwann 2020, 2021 gewesen sein. Also 8, 9 Jahre hat es dann gedauert, bis bei dir diese Diagnose gestellt wurde. Ist das typisch, Caroline, dass das so lange dauert?
Ja, ich glaube, dieser Begriff, diese Begrifflichkeit, die ist auch relativ neu erst und auch erst seit diesem Jahr zum Beispiel in Form eines ICD-Codes auch im deutschen ICD verankert, U70.1, um eben auch diese Folgezustände nach Sepsis mit einer entsprechenden ICD-Diagnose zu hinterlegen. Und ich glaube, also, dass die Folgesymptome benannt werden, das ist bisher eher unter diesem Label Post-Intensive-Care-Syndrom passiert, als wirklich Post-Sepsis-Syndrom.
Und wie war das bei dir, Arne? Hat in diesen 8, 9 Jahren jemand mit dir ärztlicherseits darüber gesprochen, dass die Symptome, die du erlebt hast, irgendwie mit deinem Intensivaufenthalt oder deiner Sepsis in Verbindung stehen könnten?
Mein Hausarzt hat es so nicht gemacht. Also wir hatten in den ersten 3 oder 4 Jahren nach der Sepsis vereinbart, dass ich einmal im Jahr mich vorstelle, um zu gucken, wie der körperliche Verlauf und auch die Blutwerte sich entwickelt haben und mussten dann oder konnten dann erfreulicherweise, muss man ja eigentlich sagen, feststellen, dass sich auch innerhalb des ersten Jahres die Werte wieder so stabilisiert haben, dass alles im Normbereich gewesen ist. Was allerdings nicht wieder gespiegelt worden ist, ist diese körperliche Erschöpftheit, die mich seitdem begleitet. Also das spiegelt sich in den Organwerten nicht wieder. Das scheint auf einer neurologischen Basis zu liegen, so dass es also diese körperliche Mehranstrengung, die es bedarf, so sich in den biologischen Werten nicht ablesen lässt.
Hilft dir das, dass es diese Diagnose jetzt auch offiziell gibt?
Im Moment noch nicht. Also ich hatte jetzt nochmal wieder einen Reha-Antrag gestellt, um arbeitsfähig zu bleiben. Der ist abgelehnt worden, auch nach Widerspruch. Und ich habe aber danach dann erst erfahren, dass die Nennung des ICD-Codes möglicherweise dann nochmal wieder dazu führen könnte, dass eine Neubewertung des Falls stattfinden kann und das ist jetzt anhängig. Da warte ich jetzt nochmal ab, ob das möglicherweise dann dazu reichen würde, eine Reha zu machen, damit ich also weiter am Arbeitsleben, ja, mit den Anforderungen, die das Arbeitsleben an mich stellt, eben dann auch ringen kann.
Ja, du bist jetzt als Hanseat direkt in die Sachebene gegangen, aber ich meine, dass das, was du jetzt seit 2012 schilderst, dass das jetzt einen Namen hat, macht das was mit dir?
Ja, ich bin sehr froh darüber. Also ich denke mal, dass es lange, lange überfällig gewesen ist, dass das auch benannt werden kann. Und wenn das eine Hausnummer bekommen hat, dann kann man damit arbeiten. Wenn man aber, so wie wir das in den letzten Jahren immer machen, davon berichten und schildern und Symptome und hier und da, das wirkt auf den Zuhörer immer wie eine Befindlichkeit, eine persönliche Befindlichkeit. Wenn man das aber festmachen kann anhand eines definierten Begriffs oder einer definierten Zahl, so wie den Code, dann bekommt es eine andere Wertigkeit auf der Gegenseite. Und damit kann gearbeitet werden, weil eben da Fakten genannt werden, denen man nicht mehr ausweichen kann, wo man nicht mehr sagen kann, so, das ist jetzt hier aber deine ganz persönliche Ansicht dazu. Das ist nicht das, was wir hier als Arbeitsgrundlage brauchen, um die weitere Reha und Nachsorge von einem Sepsis-Patienten zu organisieren.
Caroline, wenn du das jetzt hörst und gerade auch Stichwort Nachsorge, was würdest du sagen, wie steht's darum und was müsste sich tun?
Also ich glaube, das Grundproblem der Nachsorge, was sich eben auch hier widerspiegelt, ist, dass es keine strukturierten Nachsorgeangebote in Deutschland gibt, keine spezifischen Reha-Angebote und dass natürlich auch das Wissen in den verschiedenen Versorgungsbereichen um das Spektrum von möglichen Sepsisfolgeerkrankungen doch zum Teil eingeschränkt ist. Und ich glaube, all das verhindert, dass Betroffene in unserem Gesundheitssystem eine adäquate Versorgung bekommen in vielen Fällen.
Also ein Kompetenzzentrum.
Ich glaube, also es gibt inzwischen an einzelnen Unikliniken Postintensivambulanzen, die zum Beispiel Betroffene weiter betreuen. Aber ich denke, letztlich sind gerade die in der Primärversorgung tätigen Kolleginnen und Kollegen eigentlich die ersten Ansprechpartner der Betroffenen, die einfach bei denen das Screening durchgeführt werden sollte auf Folgeerkrankungen, die Impfungen beispielsweise nach Sepsis auch komplettieren sollten, um das Reinfektionsrisiko bestmöglich zu senken und die da also auch so diese Koordination eigentlich übernehmen können. Aber das ist natürlich mit immer wachsender Arbeitsbelastung eigentlich im ambulanten Bereich natürlich auch nicht unbedingt abbildbar, ohne dass da auch sozialrechtliche Voraussetzungen dafür geschaffen werden, in Form von zum Beispiel Nachsorgeprogrammen.
Mhm. Arne, was würdest du sagen? Was hätte bei dir konkret besser geholfen? Was hättest du dir anders gewünscht?
Ja, also mein großer Wunsch wäre auch jetzt, nach den letzten Jahren, die ich das schon aktiv verfolge, würde ich mir als Patient wünschen, und da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf der einen Seite sehe ich einen sehr, sehr großen Bedarf an psychologischer Unterstützung, um die kognitiven Defizite aufarbeiten zu können. Und da weiß ich jetzt gar nicht, was wichtiger ist für jemanden, der wieder neu laufen lernen muss oder irgendeine Amputation fertig werden muss, der eben auch den körperlichen Aspekt schnell überwinden soll, wo man beides zusammen schnellstmöglich eigentlich abarbeiten muss, um die Menschen wieder ins Leben zurückzukriegen. Und da wäre es aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr wünschenswert, wenn man ein Kompetenzzentrum hätte, wo beide Aspekte gleich abgebildet werden können. Weil jedes für sich haben wir sicherlich Spezialkliniken in Deutschland. Da stellt sich dann die Frage, wo muss er denn zuerst hin? Und da bleibt meine Antwort dann ja an beide zuerst.
Okay, also Caroline grob, besseres Screening. Arne, das Kompetenzzentrum. Caroline, um nochmal auf deinen Punkt zu kommen, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir das Pferd von hinten aufzäumen? Also wenn wir jetzt nicht sagen, wir gucken, dass punktuell besser gescreent wird, sondern wir sagen, immer wenn eine Sepsis war, dann muss gescreent werden.
Ja, also das ist inzwischen in der Sepsis-Leitlinie auch so vorgesehen, dass man im Entlassbrief auf die möglichen Folgen hinweist, auch empfiehlt, dass es eine Beratung über auch zum Beispiel Selbsthilfeangebote geben soll. Das heißt, das ist auf jeden Fall der erste Schritt, eben schon bei der Entlassung einerseits auf das Vorhandensein von Folgeerkrankungen zu screenen, aber eben auch Betroffene und Angehörige aufzuklären, mit entsprechenden Informationen zu versorgen und dann eben über den Entlassbrief auch den weiterbehandelnden Kolleginnen und Kollegen mitzuteilen, okay, hier muss also eine engmaschige Nachkontrolle stattfinden.
Hast du da Infomaterialien, die wir vielleicht in die Shownotes setzen können?
Genau, wir haben in unserem Projekt unter Einbeziehung auch von Betroffenen einen Informationsflyer entwickelt, der zum Beispiel über das Deutsche Qualitätsbündnis Sepsis auch zur Verfügung steht. Ansonsten gibt es über die Sepsis-Hilfe sehr, sehr gute Informationsmaterialien über die Sepsis-Stiftung und über das Deutschland erkennt Sepsis-Bündnis, die auch eine sehr breite Informationsbasis verfügbar gemacht haben für einerseits Betroffene und Angehörige, aber eben auch für Behandlerinnen und Behandler.
Da setze ich euch auf jeden Fall auch Links in die Shownotes. Aber ideal, einfach um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wäre es doch, wenn jetzt die Intensivstation in den Verleger schreiben würde, Kave, hier könnte ein Post-Sepsis-Syndrom entstehen, die Normalstation schreibt es in den Entlassbrief und auf ambulanter Ebene wird dann gescreent, zum Beispiel mit dem Berliner Stufenschema, das wir vorhin besprochen haben. Wenn wir es dann im Screening entdeckt haben und die Diagnose festmachen, wie können wir dann therapeutisch unterstützen?
Also wir haben ja keine kausale Therapie in dem Sinne, sondern eine symptom- und funktionsorientierte Therapie, also Rehabilitation, Physiotherapie, Ergotherapie, Schmerztherapie können Säulen der Behandlung sein. Eine entsprechende fachärztliche Anbindung bei kognitiven Störungen, psychischen Störungen und dann eine entsprechend leitliniengerechte Therapie hinsichtlich der Krankheitsbilder. Was wichtig auch ist, ist natürlich chronische Erkrankungen, die zusätzlich bestehen, immer bestmöglich zu managen und zu kontrollieren, den Impfstatus zu aktualisieren.
Ganz kurz, auf was muss ich da achten?
Pneumokokken, Influenza, RSV, Covid und natürlich bei Asplenie, ja, Haemophilus influenzae B und Meningokokken beispielsweise. Genau, also Impfung und dann auch ein kritischer Review der Medikation nach Entlassung und eine vorausschauende Therapie- und Behandlungsplanung. Das sind, glaube ich, so die Säulen.
Was meinst du mit kritischer Review der Medikation? Worauf sollte man da achten?
Natürlich, ob alle Medikamente, die jetzt im Rahmen des stationären Akutaufenthaltes angesetzt wurden, ob es da also die Notwendigkeit gibt, auch gewisse Medikamente wieder abzusetzen, Interaktionen und so weiter.
Da setze ich euch einen Link zu unserer Episode zur Folge Deprescribing in die Shownotes. Da gibt es nämlich evidenzbasierte Unterstützungsangebote, wie man Medikamente am besten wieder rausschmeißt. Ja. Da sind wir meistens viel schlechter drin als im Ansetzen. Du hast die Physio angesprochen. Welche Rolle spielt die vielleicht auch gerade frühzeitig im Postsepsis-Syndrom?
Eine sehr große, also frühzeitig heißt ja, dass die frühe Mobilisation schon in den ersten Tagen nach Aufnahme auf die Intensivstation empfohlen wird, wenn keine Kontraindikationen vorliegen. Und das kann beitragen, also auch das Funktionsniveau zu verbessern, die Liegedauer zu verkürzen und auch die Langzeitbeeinträchtigung zu reduzieren. Plus, in ersten Studien wurden auch verbesserte kognitive Outcomes bei den Patientinnen und Patienten nachgewiesen. Das heißt, eine frühe Mobilisation und Physiotherapie ist ganz essentiell.
Und wenn wir nochmal auf den ganzen Komplex Nachsorge schauen, gibt es da schon spezialisierte Settings?
Ja, die Postintensivambulanzen, denke ich, kann man hier nennen. Und es gibt natürlich auch Kliniken, die sich auf, ja, also meistens sind es neurologische Reha-Einrichtungen, auch wegen der Critical Illness, Polyneuropathie, Myopathie, denen die Patientinnen und Patienten nachbehandelt werden. Aber dass es jetzt wirklich sepsisspezifische Reha-Kliniken gibt, das ist mir nicht bekannt. Was jetzt aus der Forschung eher kommt, ist, dass es wirklich so Koordinationsprogramme gibt, die zunehmend in Studien untersucht werden, wo also eine Nachsorge und auch gerade dieser Übergang zwischen stationärer und ambulanter Behandlung, also durch Lotsen, durch Navigatorenprogramme verbessert werden soll und auch wird, aber auch das ist jetzt in der Regelversorgung noch nicht umgesetzt.
Wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit eine Episode mit Dr. Matthias Gründling zur Pflichtfortbildung Sepsis, die ja ab diesem Jahr gilt und zur neuen Leitlinie. Da setze ich euch auf jeden Fall einen Link in die Shownotes und da findet ihr auch, wenn euch das interessiert, einen Link auf unserer Homepage für diese Pflichtfortbildung Sepsis. Da gibt es nämlich auch ein Angebot von Amboss. Wenn ihr also in der Klinik noch einen Anbieter sucht, über den ihr das machen wollt, könnt ihr mal drüber nachdenken, ob das Amboss sein könnte, dann kriegt ihr diese Pflichtfortbildung in gewohnt guter Amboss-Manier, digital und praxisnah. Könnt ihr mal drüber nachdenken, ob das was für euch wäre und vielleicht drüber sprechen, aber das nur nebenbei. In dieser Folge, da hat Dr. Gründling was angesprochen und zwar sprach er von einem Tagebuch, das auf Intensivstationen geführt wird für die Betroffenen und wo dann so Sachen drinstehen wie: Lieber Herr Truhmann, heute an Tag 16 war ich bei Ihnen im Zimmer und habe dieses und jenes gemacht. Und das hilft dann den Betroffenen anscheinend sehr. Und jetzt meine Frage, Arne, gab es sowas bei dir auch schon? Hast du so ein Tagebuch bekommen? Und wenn ja, was hat das mit dir gemacht?
Ja, das war sehr interessant. Diese Idee des Tagebuches zu führen kam tatsächlich kurz nachdem ich im Krankenhaus war. Also ich habe keins geschrieben damals. Dafür habe ich jetzt das Buch geschrieben, was eigentlich auch in einigen Teilen chronologisch natürlich auch ist, über die Entstehung oder den Beginn der Sepsis, den Krankenhausaufenthalt und die Zeit danach. Aber ich persönlich halte diese Idee für sehr, sehr gut, weil eben auch die Patienten, die nicht aktiv an diesem ganzen Prozess teilhaben können, weil sie im künstlichen Koma liegen beispielsweise, dann doch die Angehörigen und vielleicht auch, dass das Pflegepersonal den einen oder anderen Eintrag machen kann, wie es tatsächlich gelaufen ist. weil ich glaube, das hilft nachher im Nachgang auch den Verlauf der ganzen Geschichte so ein bisschen einzuordnen, weil es gibt sicherlich Tiefpunkte im Zuge dieser Behandlung, wo man also erstmal auffangen muss, wo man festgestellt hat, okay, wir müssen eine Therapie starten. Wie machen wir das? Wie lange dauert es? Wie intensiv war diese ganze Behandlung? Und der Weg daraus dann eben auch zu dokumentieren, das habe ich alles erleben müssen, das ist mit mir gemacht worden. Und so bin ich im Nachgang da wieder rausgekommen. Das hilft, glaube ich, ungemein dem Patienten im Nachgang auch dieses schwierige, ja, häufig auch lebensentscheidende Thema zu bearbeiten.
Habe ich auch im Nachgang auf die Episode einige Zuschriften bekommen von Kolleginnen und Kollegen, die das gehört haben und gesagt, was für eine super Idee, das machen wir jetzt auch. Ja. Caroline, hast du da Erfahrung mit? Habt ihr es vielleicht sogar wissenschaftlich untersucht?
Wir nicht, aber es gibt Studien dazu, die auch nachweisen, dass das letztlich das Risiko an Angst oder Depressionen zu leiden und auch an posttraumatischen Belastungssyndrom, dass das das wirkungsvoll reduziert. Also auf jeden Fall eine gute und effektive Maßnahme.
Und nicht die einzige, du hast jetzt auch andere gerade schon genannt. Was würdet ihr sagen, wie steht's aktuell um die Versorgung von Post-Sepsis-Syndrom-Betroffenen in Deutschland?
Ja, für mich stellt es sich im Moment so dar, dass wir aufgrund der ganzen Studien und Forschungsarbeit, die auf dem Gebiet geleistet werden, eigentlich ziemlich gut wissen, was zu tun wäre. Und wir jetzt an dem Punkt sind, diese guten Ideen und Vorschläge, die sich daraus gearbeitet haben, auch in den Einrichtungen aktiv umzusetzen. Das heißt also auch dort die Geschäftsführung der Krankenhäuser, die ja nach der Gesundheitsreform auch, sag ich mal, auch auf das Geld gucken müssen, nicht nur auf den Patienten gucken müssen, also da vielleicht auch zwei Herzen in einer Brust schlagen, dass man da einfach noch mehr Überzeugungsarbeit leisten muss, auch vielleicht mit Zahlen, um zu überzeugen, dass eine solche Einrichtung auch Krankheitslast nimmt, nicht nur vom Patienten, sondern eben auch aus dem Gesundheitswesen generell. Und wenn wir es da hinbekommen, Einrichtungen zu schaffen, die die Folge und die Krankheitslast aus diesem ganzen System herauszukriegen, dass wir da große Fortschritte machen könnten, wenn dann auch der Wille umgesetzt wird, den wir hier schon spüren.
Ja, also ich glaube, dadurch, dass dieses Bewusstsein für diese Folgeerkrankungen noch nicht so lange so präsent ist, ist natürlich irgendwie auch die Forschung noch am Anfang, was wirklich jetzt so effektive Nachsorgeintervention angeht. Aber wir wissen natürlich, was wir brauchen, um die Einzelerkrankungen auch oder wissen, was wir brauchen, um viele der Einzelerkrankungen, vielleicht nicht alle, aber viele entsprechend zu therapieren. Ich glaube, was die Nachsorge im Moment schwierig macht oder auch zum Teil auch so ein Gefühl bei den Betroffenen vermittelt, dass es eben keine gute Nachsorge gibt, ist, dass es sehr fragmentiert ist. Wer also zuständig ist, gibt keine zentrale Koordination, keine klaren Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner. Der Zugang zu spezialisierten Nachsorgeangeboten ist oft beschränkt, auch zur Rehabilitation. Und es gibt auch so ein gewisses Informationskommunikationsdefizit, also über die Sektorengrenzen. Das ist wie bei vielen anderen Akuterkrankungen auch. Man hat den Akutaufenthalt, aber danach verzweigt es sich und die Kommunikation wird auch einfach schwieriger. Das heißt, ich glaube, es gibt viele Punkte und viele Stellen, an denen man ansetzen sollte, um die Versorgung weiter zu verbessern, sei es hinsichtlich Koordination, Zugang und auch so einem Informationsfluss zwischen den Sektoren. Und all das setzt natürlich voraus, dass auch das Bewusstsein und auch das Wissen um diese Folgeerkrankung bei den Versorgenden irgendwie da ist. Und das ist, denke ich, auch was, wo man einfach noch Arbeit investieren muss, einfach um diese Awareness zu schaffen.
Jetzt habt ihr beide eigentlich wunderbare Schlussworte geliefert. Ich habe aber noch ein paar Fragen. So leicht kommt ihr mir jetzt nicht davon. Vielleicht machen wir es in so einer Art Schnellantwortrunde. Caroline, starten wir mal mit dir. Was sollte man Sepsis-Betroffenen unbedingt mitgeben, wenn man sie aus dem Krankenhaus entlässt?
Ich denke, es ist wichtig, deutlich zu machen, dass Sepsis in gewisser Weise nicht mit der Krankenhausentlassung endet, sondern dass sich chronische Folgen und auch ein langer Genesungsprozess anschließen können. Man sollte also ganz konkret auf die Möglichkeit, dass sich Folgeerkrankungen entwickeln und auch die Gefahr einer erneuten Sepsis hinweisen und hausärztliche Verlaufskontrolle empfehlen. Also gerade bei neuen Symptomen sollten sich Betroffene frühestmöglich vorstellen, sie sollten sich impfen lassen und eben auch ein Screening wahrnehmen auf diese Folgeerkrankungen. Ich hatte schon angesprochen, der Hinweis auf Selbsthilfegruppen ist was, was die Leitlinie auch explizit empfiehlt. Und im QS-Verfahren Sepsis wird auch empfohlen oder gefordert, dass schriftliches Informationsmaterial mitgegeben wird. Und das sollte entsprechend also nicht nur im Entlassgespräch vermittelt werden, sondern eben auch im Entlassbrief dokumentiert werden.
Arne, was sollte im Erstgespräch nach der Entlassung dann in der hausärztlichen Praxis unbedingt angesprochen werden?
Ja, ich habe auch gerade eben so, als Caro das erzählte, mir gewünscht, dass die Patienten, wenn sie dann nach diesem ganzen Krankenhaus sich das Ganze beruhigt hat und dann in die Arztpraxis gehen, den Mut haben und das Vertrauen haben, dass der Hausarzt in adäquater Weise auf die Wünsche und Bedürfnisse des Patienten eingehen kann. Also ich würde mir wünschen, dass die Ausbildung auch bei den niedergelassenen Ärzten doch so weit geht, dass sie dem Patienten Ratschläge an die Hand geben können, wie sie nach einem solchen Ereignis mit sich und ihrem jetzt noch kranken Körper umgehen können. Und das bedeutet auch, dass der Patient schildern muss und ein offenes Ohr finden muss dafür, wie seine persönlichen Befindlichkeiten jetzt im Moment gerade sind. Also die würde mir da noch eine gesteigerte Sensibilität wünschen auf der hörenden Seite, um dann abzustimmen mit dem Patienten, was ist wirklich notwendig. Also da braucht es, glaube ich, eine höhere Sensibilität, auch vielleicht ein bisschen mehr Zeitrahmen, weil ich glaube, nach so einem schweren Ereignis sind die Patienten noch nicht so ganz klar in der Lage, deutlich und differenziert zu formulieren, was ihnen wirklich fehlt. Und wenn der Hausarzt da auch zwischen den Zeilen lesen könnte, um rauszuhören, so woran liegt's wirklich, das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz toller Punkt, wo ein Hausarzt auch wirklich Hilfe leisten könnte.
Ist natürlich immer ein schwieriger Punkt, gerade auch in der Knappheit der Zeit, aber da ganz wichtig, dass du es ansprichst, Arne. Caroline, wie kann man das machen? Wie kann man realistisch auch vielleicht Erwartungen vermitteln, Ausblicke vermitteln, ohne die Betroffenen zu verunsichern?
Ich glaube, es ist wichtig, auch offen zu kommunizieren, dass die Erholung oft langsam und auch nicht linear verläuft. Also es kann immer Rückschläge geben. Es kann dauern, manchmal Monate, manchmal Jahre, bis sich Dinge verbessern. Und es benötigt unter Umständen also nicht die Vorstellung, dass das alte Normal erreicht wird, sondern unter Umständen auch die Adaption an ein neues Normal. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, auch zu vermitteln, ohne zu verunsichern oder auch so ein bisschen die Hoffnung zu nehmen. Aber da sollte man, denke ich, transparent und offen sein.
Ja, ich sehe das genauso. Also ich denke auch mal, dass die Aussicht auf Heilung oder die Aussicht auf Besserung auch einen psychologischen Aspekt hat im Heilungsprozess. Also wenn jemand in der Lage ist zu vermitteln, ja, es wird anstrengend werden, es wird lange dauern, aber es lohnt sich, den Weg zu gehen, weil es wird vielleicht nicht wieder 100% sein, aber du kannst ein Niveau erreichen, wo man durchaus auch mit den Einschränkungen gut weiterleben kann. Wir haben heute Reha-Technik, die wirklich mich auch als Zuschauer begeistert, wenn ich sehe, was Prothesen heutzutage beispielsweise können. Also dass Menschen, die beide Hände nicht mehr haben nach einer Sepsis-Amputationsgeschichte, heute wieder Auto fahren können beispielsweise. Also tatsächlich dann auch am alltäglichen Leben wieder so teilnehmen können, wie man das vielleicht zwischenzeitlich, nachdem klar war, es muss amputiert werden, nie erwartet hat und dort auch wieder eine höhere Lebensqualität Einzug hält, als man sie ursprünglich erwartet hat. Das ist ja ein positiver Aspekt und da wäre es natürlich ganz toll, wenn man das auch an den Patienten so herantragen kann und das auch so ankommt. Und der hinterher mit dem Gefühl rausgeht, ja, es ist doof gelaufen, aber guck mal, was ich noch alles kann. Das ist ja schon, ist eine tolle Sache auch.
Also Hoffnung machen, aber einen realistischen Erwartungshorizont setzen. Gibt es Beschwerden, die von Betroffenen häufig nicht angesprochen werden, nach denen man aktiv fragen muss?
Also ich glaube, häufig sind das sicherlich nicht spezifisch für Sepsis, aber ich glaube tendenziell psychische Probleme, PTSD-Symptome, die unter Umständen nicht in der Art kommuniziert werden oder zum Beispiel in Form von anderen Symptomen auch geschildert werden, wie Schlafstörungen, wo man also auch an PTSD denken sollte. Und ich glaube, was auch häufig ist, ist also auch diese soziale Überforderung und Probleme wegen Funktionsverlust, Pflegebedürftigkeit, Das sind, glaube ich, Themen, die auch nicht immer unbedingt so klar zur Sprache kommen. In der Hinsicht ist es auch wichtig, nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch die Angehörigen mit im Blick zu haben. Das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt, um das auch anzusprechen, denn letztlich einerseits diese schwere lebensbedrohliche Erkrankung, aber auch alle Folgen, die in Bezug zum Beispiel auch auf Verlust der Arbeitsfähigkeit, Pflegebedürftigkeit, all diese Anpassungen notwendig sind, die können natürlich auch die Angehörigen und das ganze soziale Gefüge ganz massiv mit beeinflussen. Und auch daran sollte man denken und das mit im Blick haben.
Gibt es sonst noch etwas, das ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtet?
Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man einfach das im Bewusstsein hat, dass Sepsis oft keine abgeschlossene Akuterkrankung ist, sondern wirklich für viele Patientinnen und Patienten mit lebensverändernden Folgen einhergeht. Deshalb ist es wichtig, an Sepsisfolgen zu denken, aktiv zu screenen und strukturiert nachzusorgen. Das heißt, zu impfen, auf Folgeerkrankungen zu achten und auf Verschlechterungen zu monitoren.
Ja, für mich ist es eigentlich auch die Tatsache, dass Sepsis noch nicht genug bekannt ist, auch nicht vom Entstehen bis zur Nachsorge, dass das wirklich alle Schritte schon durchgängig besprochen und organisiert sind. Da würde ich mir schon wünschen, dass eine hohe Sensibilität in allen Bereichen, im medizinischen Bereich, im Sozialbereich, in der Gesundheitspolitik auch beispielsweise, da noch kräftiger drauf geguckt wird und auch intensiver noch gefordert wird, dass wir hier in Deutschland eine riesengroße Baustelle haben, was Thema Sepsis angeht und wir noch lange nicht fertig sind damit, dieses Gebäude allumfänglich fertigzustellen. Da gibt es also noch viel zu tun und ich würde mir wünschen, dass alle wirklich mithelfen, die Situation zu verbessern, sodass die Patienten nachher auch vertrauensvoll in die Phase gehen können, wo es dann wieder besser werden soll und das dann natürlich auch bitteschön so gut wie möglich.
Sagen Dr. Caroline Fleischmann-Strutzek und Arne Truhmann, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im Amboss-Podcast wart.
Vielen Dank auch.
Ja, ich sage auch danke und für die, die es notwendig haben, gute Besserung.
Ich denke, da schließen wir uns alle gerne an. Euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn ihr Amboss noch nicht kennt, probiert es gerne mal aus. Das Ganze geht unter go.amboss.com/amboss-entdecken. In den Shownotes findet ihr ansonsten, wie gesagt, auch einen Hinweis auf unsere Fortbildungsangebote zur Pflichtfortbildung Sepsis. Vielleicht ist das ja was für euch. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr über den Amboss-Podcast sprecht, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, bis dahin. Ciao.